Stell dir mal vor, du machst gerade deine Autofahrprüfung. Also du willst eigentlich nur entspannt seitwärts einparken. Aber stattdessen bleibst du mitten auf der Autobahn stehen. Es regnet in Strömen, so ein richtiger Sturm zieht auf und du musst unter die Motorhaube kriechen.
Oh je.
Ja, genau. Du stehst da mit dem Schraubenschlüssel, musst das Getriebe manuell entriegeln und das alles, während der Prüfer auf dem Beifahrersitz sitzt und völlig ungerührt Notizen auf sein Klemmbrett kritzelt.
Das ist der absolute Albtraum für jeden Prüfling.
Absolut. Klingt völlig absurd, oder? Aber genau so ein Szenario, nur eben auf dem Wasser, das hat sich im April 2023 abgespielt. Und zwar an Bord der Segeljacht Carla Mistar. Wir schauen uns heute nämlich in diesem Deep Dive ein originales Logbuch an.
Ein sehr, sehr spannendes Dokument, ja.
Die Crew hatte ein klares Ziel, den Sportküstenschifferschein, also kurz den SKS, zu machen. Und unsere Mission für heute ist es, genau diesen Weg zum Schein mal zu beleuchten. Und zwar so richtig auf die harte Art.
Ja, und wer dieses Logbuch auch nur überfliegt, der merkt sehr schnell, dass es hier keine von diesen typischen Hochglanzbroschüren, weißt du, für so einen lauen Sommerturn in der dänischen Südsee.
Nee, definitiv nicht. Eher so ein maritimer Thriller, würde ich sagen.
Genau. Wir sehen hier das Konzept der Ausbildung auf die wirklich harte Art. Das ist eine permanente psychologische und auch physische Belastungsgrenze. Die See verzeiht ja bekanntermaßen null Fehler. Und wenn du dann eine Prüfungssituation, extrem widriges Wetter und pure Erschöpfung zusammenwirfst, also dann bekommst du ein wahnsinnig faszinierendes Fallbeispiel für menschliche Resilienz und eben für Krisenbewältigung.
Lass uns da direkt mal reinspringen. Wir starten in Heiligenhafen Ende April. Und gleich beim ersten Eintrag im Logbuch, da friert einem fast das Blut in den Adern.
5 Grad.
Genau, 5 Grad Wassertemperatur. Der Skipper notiert da ganz trocken, dass gefühlt eigentlich noch tiefster Winter herrscht. Die Crew, also Dirk, Eike, Willi und Guido, die laufen da in dicken Daunenklamotten rum.
Was auch absolut nötig ist.
Ja, man muss sich das mal vorstellen. 5 Grad Wassertemperatur, das heißt ja, dass die Umgebungsluft durch den Wind auf Deck extrem aggressiv wird. Der Körper kämpft doch da permanent gegen diesen Wärmeverlust, oder?
Absolut. Thermoregulation ist auf See so ein massiver, aber total unterschätzter Energiefresser. Also selbst wenn du dich gar nicht groß bewegst, verbrennt der Körper Unmengen an Kalorien, nur um überhaupt die Kerntemperatur oben zu halten.
Wahnsinn.
Und es führt dann ganz schnell zu so einer schleichenden kognitiven Erschöpfung. Deine Entscheidungen dauern länger, die Feinmotorik leidet extrem.
Die Finger werden klamm.
Richtig.
Und genau in dem Kontext bekommt dann so ein scheinbar banales Detail aus dem Logbuch eine komplett andere Bedeutung, nämlich die Mahlzeiten.
Oh ja, das fand ich beim Lesen auch wirklich surreal. Da wütet draußen praktisch der Winter, das Boot stampft durch die Wellen und Guido, der übrigens sofort zum Smutsche ernannt wurde.
Der Arme.
Ja, echt. Der zaubert da unter Deck, er steht da bei Seegang in dieser winzigen Pantry und macht, halte dich fest, mediterrane Gemüsehähnchenpfannen und Senfsoßen zum Räucherfisch.
Unglaublich eigentlich. Und als Dessert gibt's Grießbrei mit roter Grütze. Der Skipper selbst nennt diese Aktion unter Deck bei den Bedingungen Masochismus pur. Ich meine, wenn dir bei jeder Welle der Topf entgegenkommt, das erfordert doch eine irrsinnige Frustrationstoleranz.
Ja, das ist Masochismus für den Koch absolut. Aber, und das ist das Wichtige, es ist ein essentieller Überlebensmechanismus für die Crew. Wir reden da gar nicht von kulinarischem Luxus.
Sondern?
Das ist ein psychologischer Anker. Stell dir vor, du warst stundenlang an Deck dem Wind ausgesetzt. Du bist bis auf die Knochen durchgefroren, deine Muskeln zittern. Und dann bekommst du so eine warme, komplexe Mahlzeit.
Das rettet einen wahrscheinlich, oder?
Total. Das ist ein klares Signal an dein Gehirn. Die akute Gefahr ist vorüber. Die Ressourcen werden jetzt wieder aufgefüllt. Das stoppt diesen mentalen Abwärtsstrudel. Ein Smoothie, der da unten funktioniert, der hält nicht nur den Magen voll, der hält wirklich die Moral vom ganzen Schiff intakt.
Und diese Moral, die brauchen die auch dringend. Denn bevor sie da in Heiligenhafen überhaupt die Leinen losmachen, wartet schon die erste Zerreißprobe.
Oh ja, die Sicherheitseinweisung.
Genau. Noch im Hafen, direkt an Tag 1, wird die Crew quasi unter Deck eingesperrt. Für eine 2-stündige, wirklich gnadenlose Einweisung. Und da geht's nicht nur darum, wo die Rettungswesten liegen.
Nee, das wäre zu einfach.
Die zerlegen theoretisch und auch praktisch den kompletten Maschinenraum, Seeventile, Impeller, Wärmetauscher. Die checken sogar die exakte Spannung der Keilriemen. Jeder Handgriff wird da durchexerziert. Und da frage ich mich, also ganz ehrlich,
warum man sich das antut?
Ja, warum macht man das freiwillig? Warum bucht man diesen Schein nicht einfach gemütlich im August bei 20 Grad Wassertemperatur und 2 Beaufort, wo das alles ein schöner Urlaub ist?
Weil wahre Souveränität eben nicht bei solchen Ententeichbedingungen entsteht. Ein SKS-Schein soll ja am Ende bescheinigen, dass du so eine Yacht in Küstengewässern wirklich sicher führen kannst.
Okay, das stimmt.
Wenn du da im Sommer bei Schönwetter rumschipperst, bist du im Grunde, naja, eigentlich nur ein Passagier, der halt ab und zu mal das Lenkrad festhält.
Ein Steuermann bei gutem Wetter, quasi.
Ob der Seewasserfilter dicht ist.
Da hast du keine Zeit mehr, die Bedienungsanleitung zu suchen?
Exakt. Wer diese 2-stündige Tortur da im kalten Hafen einmal durchlitten hat, der verfällt auf See dann nicht in Panik. Dieses mechanische Verständnis, das verdrängt einfach die Angst.
Das ist ein super interessanter Punkt. Verdrängung der Angst durch Routine. Und diese Routine, die wird dann vom Wetterbericht auch ziemlich unerbittlich eingefordert, wie wir im Logbuch sehen.
Oh ja, das Wetter war ja wirklich extrem.
Für Dienstag und Mittwoch kündigt sich Starkwind an. Die westliche Ostsee liefert da bis zu 29 Knoten Wind. Das ist das obere Ende von Beaufort 6, kratzt schon an der 7, also stürmischer Wind.
Das ist ordentlich Druck im Segel.
Ja, und der ohnehin schon mega enge Zeitplan für diese Prüfungswoche wird dadurch komplett zerschossen. Sie hatten eigentlich eine obligatorische Nachtfahrt geplant.
Die mussten sie streichen, ne?
Genau, aus Sicherheitsgründen gestrichen. Die wird dann skurrilerweise einfach virtuell am Kartentisch simuliert. Aber anstatt sich im Hafen zu verkriechen, was ich wahrscheinlich gemacht hätte, geht der Skipper mit der Truppe raus. Und zwar in das, was er im Logbuch die Muckibude nennt.
Die Muckibude. Das ist ein wahnsinnig treffender Begriff für die physischen Kräfte, die da am Werk sind.
Definitiv. Sie fahren extremes Manövertraining. Stundenlanges Menden, Halsen, dann dieses Boje, Überbordmanöver und das alles im dritten Reff.
Also mit extrem verkleinerter Segelfläche, weil der Wind so stark ist.
Genau. Die jagen da mit der Yacht diese riesigen Wellenberge runter, surfen mit 10,7 Knoten Spitzengeschwindigkeit. Und irgendwann verliert die Crew halt komplett die Orientierung. Ein Mitglied ruft völlig erschöpft und desorientiert: Neuer Wind, halber Kurs.
Was absolut keinen Sinn ergibt.
Eben. Da geht offensichtlich im Kopf gar nichts mehr. Und der Skipper notiert dazu nur ganz philosophisch: Nur unter hohem Druck entstehen die besten Diamanten. Aber da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen.
Gerne.
Wenn ich mir das so aus lernpsychologischer Sicht ansehe: Da draußen hast du 2 Meter Welle, fast 30 Knoten Wind. Die Leute sind übermüdet, sie frieren. Ab einem bestimmten Stresslevel flutet dein Gehirn doch einfach nur noch mit Cortisol.
Richtig. Der präfrontale Kortex schaltet dann mehr oder weniger ab.
Genau. Die sind doch da im reinen Überlebensmodus. Wie soll denn da überhaupt noch ein Lerneffekt eintreten? Das klingt für mich, naja, eher nach einem guten Weg, Leuten das Segeln für immer abzugewöhnen. Ist das wirklich eine sinnvolle Prüfungsvorbereitung?
Also, dein Einwand ist absolut berechtigt, wenn wir das Ganze jetzt als klassische Vermittlung von Feinmotorik betrachten würden.
Okay.
Aber genau das passiert bei so einem Halbschwerwettertraining eben nicht. Es geht da gar nicht darum, die Schotführung in Perfektion zu erlernen. Was dieser Skipper da betreibt, ist im Grunde eine Form der systematischen Desensibilisierung.
Also Abhärtung.
Ja, im Prinzip schon. Das Ziel ist, die Amygdala, also unser Angstzentrum im Gehirn, an diese extremen Reize zu gewöhnen. Wenn dein Gehirn lernt, dass dieses Boot auch bei 29 Knoten Wind und riesigen Wellen nicht sofort sinkt, sondern kontrollierbar bleibt,
dann beruhigt man sich schneller.
Genau. Dann verschiebt sich deine ganz persönliche Baseline für Panik.
Ah, verstehe. Das heißt, er brennt absichtlich so ein absolutes Worst-Case-Szenario in ihre Köpfe, damit alles, was danach kommt, wie ein Spaziergang wirkt.
Exakt so ist es. Diese kognitive Überlastung ist Teil der Methode. Wenn die diese Extreme durchgestanden haben und am Freitag bei der Prüfung herrschen dann nur noch 5 Beaufort, was ja immer noch ordentlich ist, dann sagt das Gehirn: Hey, das hier ist entspannt.
Wir haben schon viel Schlimmeres überlebt.
Richtig, das schafft so eine ganz tiefe, unterbewusste Handlungssicherheit. Und der Skipper, das muss man ihm lassen, der flankiert diesen enormen Stress ja auch sehr gezielt mit Momenten von absolutem Vertrauen.
Stimmt, da war diese Szene in Marstall.
Genau.
Als sie in Marstall ableben, da zieht er sich ja komplett zurück. Er lässt die Crew dieses Ablegemanöver komplett untersegeln. Ohne Motor, ganz alleine fahren.
Und er verlangt als Belohnung dänisches Lakritz, oder?
Ja, genau. Er greift überhaupt nicht ein. Das ist ein extrem starker pädagogischer Hebel. Er überträgt da die volle Verantwortung. Und das signalisiert der Crew, hey, eure neuen Fähigkeiten sind real. Ich vertraue euch mein Schiff an.
Das ist wirklich eine faszinierende Dynamik an Bord. Aber, und jetzt kommt das große Aber, während die Crew mental irgendwie immer stärker wird, beginnt das Boot unter diesen extremen Belastungen der Muckibude so langsam nachzugeben. Das ist der Klassiker.
Es ist ja scheinbar ein physikalisches Gesetz auf See, oder? Wenn Menschen an ihre Grenzen kommen, werden Handgriffe unsauber, die Krafteinwirkung ändert sich und dann leidet das Material. Murphys Gesetz schlägt da im Logbuch echt voll zu.
Das bleibt bei dem Wetter nicht aus, nein.
Und es sind dann immer diese herrlich banalen Dinge, die so unfassbar viel Zeit und Nerven kosten. Nehmen wir mal den Backofen. Da bricht so ein lächerlicher 2 Zentimeter großer Feststeller ab.
Oh nein.
Ja, die Klappe lässt sich einfach nicht mehr öffnen. Das ist ein 35-Euro Ersatzteil. Aber das sabotiert plötzlich den ganzen Bordbetrieb, weil Guidos psychologisch so wichtige warme Mahlzeiten auf einmal in Gefahr sind.
Und man darf da wirklich nicht vergessen, wie sich so kinetische Energie auf einem stampfenden Boot auswirkt. Ein Handgriff, der im ruhigen Hafen völlig unproblematisch ist, der bekommt bei Seegang plötzlich eine enorme Wucht.
Weil man sich festhalten muss.
Genau, du musst dein ganzes eigenes Körpergewicht gegen die heftige Schiffsbewegung abstützen. Und wenn du dich da an der falschen Stelle festhältst, dann bricht Plastik extrem schnell.
Das haben sie ja dann bei der Sprayhut direkt gemerkt. Ein Crewmitglied verliert beim Manömer den Halt, stürzt fast über Bord und kann sich wirklich im allerletzten Moment an diesem Verdeck festklammern.
Glück gehabt.
Ja, das hält ihn zwar an Bord, aber der Stoff reißt natürlich unter der ganzen Belastung ein. Zum Glück konnte der Segelmacher das noch reparieren. Und dann diese völlig absurde Szene mit dem Fahrrad.
Die war großartig.
Mitten im SKS-Drill drückt Willi dem Skipper auf einmal Flickzeug in die Hand. Er soll einen platten Fahrradreifen reparieren. Und das ohne Luftpunke an Bord. Man fragt sich da wirklich beim Lesen, ist das ein Ausbildungsturn oder so ein Überlebenstraining für MacGyver?
Wahrscheinlich ein bisschen von beidem.
Und als Krönung fällt bei noch einem Manöver dieses Rettungslicht über Bord. Das muss dann im zweiten Anlauf spektakulär mit einem Kescher aus den eiskalten Wellen gefischt werden.
Aber all das, diese ganzen kleinen und großen Katastrophen, die zwingen die Crew zu einer fundamentalen Erkenntnis.
Nämlich?
Auf dem Wasser gibt es einfach keinen Pannendienst.
Man muss sich selbst helfen.
Genau. Diese permanenten technischen Störfeuer, die sind natürlich in keinem Lehrplan vorgesehen, aber sie sind der eigentliche Lackmustest für die Resilienz von so einer Truppe.
Wie meinst du das?
Naja, die Frage ist da draußen nicht, ob etwas kaputt geht. Die Belastung von Rig, Beschlägen und Motor ist bei den Bedingungen so immens, da geht immer was kaputt. Die Frage ist, wie schnell die Crew im Kopf umschaltet. Von oh nein, wir haben ein Problem, hin zu okay, welche Werkzeuge haben wir hier, um das jetzt zu lösen?
Lösungsfokus statt Panik. Und das Schicksal hat sich die größte technische Krise natürlich für den ungünstigsten Moment überhaupt aufgehoben.
Der Jocke.
Richtig. Am späten Nachmittag, direkt vor dem großen Prüfungstag am Freitag, fängt der Schiffsdiesel, der liebevoll Jocke genannt wird, plötzlich an, komisch zu klingen.
Mein fieses Gefühl.
Ja, jeder, der mal auf einem Boot war, der kennt doch diesen Moment. Dieses rhythmische, satte Geräusch vom Auspuff verändert sich plötzlich. Es klingt irgendwie hohl, als würde Wasser fehlen.
Dann gehen direkt die Alarmglocken an.
Genau. Ist es der Impeller, der sich in seine Einzelteile aufgelöst hat, oder ist der Wärmetauscher verstopft? Der Skipper kriecht dann abends, als eigentlich mal Ruhe einkehren sollte, vor der Prüfung tief in diesen engen Maschinenraum, er baut Teile vom Kühlsystem auseinander und kriegt das Problem tatsächlich gefixt.
Wahnsinn.
Aber das kostet sie halt die allerletzte, extrem wichtige Stunde für das finale Manövertraining. Und deswegen müssen sie am nächsten Tag als allerletzte Crew zur Prüfung antreten, um genau diese Zeit noch irgendwie nachzuholen.
Das ist natürlich der Moment, in dem die Anspannung an Bord ihren absoluten Höhepunkt erreicht. Wenn du weißt, die Maschine war gestern Abend noch komplett offen, du hast einen Trainingsrückstand und die Prüfer stehen praktisch schon auf dem Steg.
Ein Albtraum.
Das ist ein psychologischer Druckkessel. Aus dem gibt es jetzt absolut kein Entkommen mehr.
Und damit sind wir auch schon beim ultimativen Showdown von diesem Logbuch. Freitag, 28. April, 15.15 Uhr. Die Prüfer steigen tatsächlich auf die Calami Star. Draußen bläst es wieder ordentlich mit satten 5 Beaufort. Das zweite Reff ist schon im Großsegel eingebunden.
Es geht los.
Die Prüfung läuft. Und dann passiert genau dieser eine Fehler, vor dem sich einfach jeder Segelschüler in seinen schlimmsten Albträumen fürchtet. Ein Prüfling reißt unter massivstem Stress diesen Schalthebel vom Motor mit voller Wucht vom Vorwärts direkt in den Rückwärtsgang.
Autsch.
Ohne Pause. Ohne auch nur eine Sekunde im Leerlauf zu bleiben. Ratzfatz.
Das ist ein katastrophaler mechanischer Fehler. Also, um das mal kurz physikalisch einzuordnen für alle, die das nicht kennen, das Boot hat in dem Moment Vorwärtsfahrt. Das heißt, der Propeller wird vom Wasserstrom unter dem Boot extrem stark in eine bestimmte Richtung gezwungen.
Mhm.
Wenn man dieses Getriebe jetzt unter Last so brutal in den Rückwärtsgang zwingt, dann blockieren unten die Zahnräder, das ganze Getriebe verkeilt sich komplett ineinander. Und diese schiere kinetische Gegenkraft, die wirkt den Dieselmotor sofort ab.
Der Motor stirbt also ab. Und das ist ja der eigentliche Horror an der Sache. Er lässt sich auch nicht mehr starten.
Geht nicht, ne?
Der Anlasser hat doch bei Weitem nicht die Kraft, gegen ein komplett blockiertes Getriebe anzukommen, oder?
Richtig, der schafft das nicht.
Nichts geht mehr. Du hast da 5 Beaufort Wind, du bist mitten in der verdammten Manöverprüfung, der Prüfer schaut dir direkt auf die Finger und dein Boot ist komplett manöverfähig. Der Skipper schreibt im Logbuch, er war kurz davor, das Funkgerät zu greifen und auf Kanal 16 Pan 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 zu rufen, also Schlepphilfe anzufordern.
Was ja das sofortige Ausscheiden bedeutet hätte.
Genau. Das hätte den sofortigen Abbruch der Prüfung und das Durchfallen der gesamten Crew bedeutet. Wie, ganz ehrlich, wie behält man da die Nerven? Du bist auf dem Wasser, das Boot treibt ab, der Prüfer guckt auf die Uhr und der Skipper verschwindet im Maschinenraum.
Ja, und hier trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Ein guter Skipper weiß in der Sekunde, der Motor ist nicht kaputt. Die Mechanik ist einfach nur extrem verspannt. Also taucht er ab in den Maschinenraum. Mit einer Stirnlampe und, halte dich fest, einer 24er Nuss.
Einer 24er Nuss. Warum genau dieses Werkzeug?
Weil er ganz direkt an die Quelle der Kraftübertragung muss. Er setzt diese große Nuss auf die Riemenscheibe der Kurbelwelle, also ganz vorne am Motor, und dann wuchtet er mit einem langen Hebel nur mit reiner Muskelkraft gegen die Kompression von diesem Dieselmotor.
Wow.
Und eben gegen diese massive Verspannung vom Getriebe im Antriebsstrang, er dreht die Kurbelwelle manuell ein kleines Stückchen. Das erfordert wirklich immense Kraft. Aber genau dieser winzige Ruck, der reicht aus, um diese Spannung von den Zahnrädern zu nehmen.
Er entriegelt es quasi mit Gewalt.
Genau, es gibt einen lauten Knacks, das Getriebe springt aus der Blockade raus und der Schalthebel oben lässt sich auf einmal wieder in die Neutralstellung bringen.
Wahnsinn! Und dann kommt er hoch, dreht den Zündschlüssel und der Diesel springt an, als wäre überhaupt nichts gewesen. Sie sind sofort wieder manövrierfähig und beenden diese Prüfung tatsächlich noch.
Ein unglaublicher Moment.
Und das Krasseste an der ganzen Geschichte kommt ja noch. Sie haben am Ende eine 100%ige Erfolgsquote. Jeder Einzelne auf diesem Boot hat diesen SKS-Schein bestanden.
Und weißt du, warum die bestanden haben?
Erzähl.
Weil dieser eine krasse Vorfall für den Prüfer am Ende 1000-mal aussagekräftiger war als jedes lehrbuchhafte Boi-über-Bord-Manömer bei spiegelglatter See.
Weil er gesehen hat, wie sie unter Druck reagieren.
Genau. Die Prüfer wollen doch sehen, was passiert, wenn das System kollabiert. Bricht da sofort Panik aus? Fangen die Leute an, sich anzuschreien? Oder greift plötzlich die Hierarchie an Bord? Wird dieses Problem analytisch angegangen und dann mit den eigenen Bordmitteln gelöst?
Mhm. Der Skipper hat nicht lamentiert, er hat einfach gemacht.
Richtig. Er hat die Panik durch zielgerichtetes Handeln ersetzt. Das ist gelebte Seemannschaft. Es geht auf dem Wasser nicht darum, Fehler immer komplett zu vermeiden, weil Fehler passieren immer. Es geht einzig und allein darum, wie man sich aus diesem Fehler dann wieder selbst herausholt.
Es ist eine brillante Zusammenfassung. Und wenn du uns jetzt gerade zuhörst und diese ganze Analyse mal auf dich wirken lässt, dieser SKS-Schein, den die Crew der Calamistada gemacht hat, das ist so viel mehr als nur so eine kleine Bestätigung, dass man jetzt ein Boot chartern darf.
Oh ja, das ist ein Sieg.
Es ist ein dokumentierter Sieg über die eigenen Grenzen, über dieses eiskalte Wasser, über die totale Erschöpfung in der Muckibude bei Beaufort 7, über streikende Backöfen und schließlich eben über so ein komplett blockiertes Getriebe. Und das in dem Moment, in dem einfach alles auf dem Spiel stand.
Und genau diese Dynamik, die können wir, finde ich, auch nahtlos in unsere eigene alltägliche Realität übertragen. Wir leben ja in einer Welt, die auf maximale Reibungslosigkeit ausgelegt ist, oder?
Ja, alles muss immer sofort funktionieren.
Boot ist oder bei dir im Beruf, die sind immer anfällig für Chaos.
Und das ist genau der Gedanke, den du von heute mitnehmen solltest. Völlig unabhängig davon, ob du überhaupt jemals einen Fuß auf so ein Segelboot setzt. Wenn in deinem Leben, in deinem Herzensprojekt oder in deiner Karriere plötzlich unerwartet der metaphorische Motor blockiert.
Und alle Augen streng auf dich gerichtet sind?
Richtig. Verfällst du dann in Schockstarre und rufst laut nach Hilfe, die dann vielleicht gar nicht kommt? Oder hast du innerlich deine Stirnlampe und deine 24er Nussgriff bereit, um das Problem einfach selbst zu entriegeln und den Motor wieder zu starten? Denk da mal drüber nach. Danke, dass du bei diesem tiefen Einblick in das Logbuch der Kalamista heute dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.